Versen, dass wir irgendwann auf den merken, hey, wir haben ihn falsch gelesen. Wir zitieren dann immer und immer wieder und irgendwann merken wir, wir haben ihn falsch gelesen. Was hilft? Sich den genauer anzuschauen und tief rein zu graben in diesen Text. Und so habe ich mir diesen Text vorgenommen, rein zu graben. Ich möchte es heute und das nächste Mal machen, diesen Abschnitt mit euch zusammen untersuchen und zu schauen, was steht da, dass es fest in uns wird, dass es in uns gefestigt wird und dass wir diesen Zentralschlüssel nicht nur in der Tasche haben, sondern dass wir ihn nehmen und ins Schloss stecken und aufschließen und einziehen in Neuschwanstein, wenn wir das Bild übertragen wollen. Ich lese 2. Korinther Kapitel 1 ab Vers 18. 2. Korintherbrief Kapitel 1 ab Vers 18. Gott aber ist treu, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich, Silvanus und Timotheus, wurde nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes, in ihm das Ja, darum auch durch ihn das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns, der uns aber mit euch festigt in Christus hinein und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Das ist dieser Zusammenhang, der engere Zusammenhang, wo dieser Text steht. Und ich möchte uns kurz, bevor wir diese Verse im Einzelnen anschauen, ich möchte uns in den Kontext hineinnehmen. Das heißt, ich möchte zunächst einmal schauen, was ist der 2. Korintherbrief? Eine ganz kurze Wiederholung, weil wir es öfter hatten. Der 2. Korintherbrief ist im gesamtbiblischen Kontext ein Brief, den Jesus Christus hat schreiben lassen, nachdem er auf dieser Welt war. Im Alten Testament lässt er sein Werk verkündigen, er lässt es im Voraus ankündigen. Dann kommt er, lässt 4 Evangelien schreiben, die berichten, was er auf dieser Erde getan hat. Und dann lässt er verschiedene Briefe schreiben, die uns sagen, was bedeutet das, was hier geschehen ist, zwischen 0 und 30 nach Christus, ganz grob. Was bedeutet das, was Christus getan hat? Und so ist dieser 2. Korintherbrief einer von den Briefen, die uns erklären, was Christus getan hat. Was bedeutet dieses Werk von Christus? Der 2. Korintherbrief an sich ist ein Brief, wo Paulus sich als sein Apostel, seinen Dienst stark verteidigt. Er beschreibt in den ersten 7 Kapiteln seinen Dienst, wie er aussieht, beschreibt und verteidigt sich damit gegen andere. Dann fügt er 2 Kapitel ein, Kapitel 7 und 8, Kapitel 8 und 9, wo er sagt, hey, ihr Korinther, ihr habt versprochen, eine Kollekte, eine Spende einzusammeln, doch bitte tut es doch auch. Und dann am Schluss, ab Kapitel 10 bis 13, sagt er nochmal, hey, ich bin wirklich ein Apostel. Und in diesem ersten Teil, wo er sagt, das ist mein Dienst, den ich ausführe für den Herrn, da beschreibt er, da rein gehören diese Verse. Was für einen Zusammenhang genau beschreibt das? Er beschreibt es in dem Zusammenhang, dass er den Korinthern beschreibt, ich komme zu euch. Ich habe euch versprochen, ich komme nochmal zu euch. Ich war schon bei euch und ich komme nochmal zu euch. Und dann aber passiert es, dass er revidieren muss. Das lesen wir dann in Versen 14 und 15, in Vers 15 und 16 im ersten Kapitel. Ich möchte es nur anreißen. Das sagt, hey, ich komme doch nicht. Ich habe den Titus zu euch geschickt und ich werde zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Und das löst in den Korinthern was aus, dass sie sagen, ja, Paulus, du bist unzuverlässig. Du sagst hier, ja, du kommst und dann plötzlich, nein, du kommst nicht. Und Paulus sieht diese Gefahr, dass wenn die Korinther sagen, Paulus, du bist unzuverlässig, dass sie auf diese Idee kommen könnten, Paulus, wenn du unzuverlässig bist, ist deine Lehre unzuverlässig? Ist das Wort, das du bei uns gepredigt hast, auch unsicher? Weil der Prediger ist der Repräsentant. Dann ist, was haben wir dann für ein Evangelium? Können wir das wirklich glauben? Guck mal, Vers 17. Also Kapitel 1, Vers 17, habe ich nun, indem ich mir dies vornahm, mich etwa als der Leichtfertigkeit bedient? Oder was ich mir vornehme, nehme ich mir das nach dem Fleisch vor, damit bei mir das Ja, Ja und das Nein, Nein wäre? Paulus sagt, ist es so, dass mein Ja, Ja, Nein, Nein bedeutet? Und dann ist meine Lehre dann unzuverlässig? Und Paulus muss hier einschreiten und sagt, Korinther, müssen hier eine Sache oder zwei Sachen klarstellen. Er sagt hier ab Vers 18 jetzt, das Wort Gottes ist treu, Gott ist treu und daran ändert sich nichts. Und dann ab Vers 23 bis Kapitel 2, Vers 4 sagt der liebe Korinther, übrigens, ich habe einen Grund, warum ich nicht gekommen bin. Wenn ich gekommen wäre, ich hätte schimpfen müssen, ich hätte euch tadeln müssen, deswegen habe ich es nach hinten gestellt, damit ihr Zeit habt, euch zu bessern. Und dann werde ich kommen und dann werde ich mich an euch erfreuen und ihr euch an mir erfreuen. Paulus sagt also in dieser Situation, es gibt zwei Sachen, die wir wissen müssen. Und ich finde es wichtig, welche Reihenfolge er hat. Paulus sagt nicht zuerst, ihr zweifelt an mir, warte, ich muss mich verteidigen, sondern Paulus sagt, ihr zweifelt an mir und dann bitte aber, niemals am Wort Gottes. Das darf nicht in Frage gestellt werden. Und dann erst im Nachgang können wir sagen, ist es weniger wichtig? Nein, ich denke, es ist nicht weniger wichtig, aber er sagt, es ist zweitrangig. Übrigens, ich habe meine Gründe dafür und es ist gut für euch. Und wir wollen uns heute und das nächste Mal eben anschauen, was ist diese Ausführung von Paulus, wo er sagt, zweifelt nicht am Wort Gottes. Wort Gottes ändert sich nicht. Was ist da seine Ausführung? Wir wollen die Verse 18 bis 22 anschauen, mit natürlichem Schwerpunkt auf diesen Vers 20, weil um den geht es mir. Dieser Vers 20 ist dieser Schlüssel, von dem ich sprach. Genau. Ich möchte jetzt zunächst einmal durch diese Verse durchgehen. Ich vermute, da werden wir heute nicht fertig werden und möchte dann nächste Woche den Rest machen und dann in eine Anwendung gehen, in zwei Anwendungen gehen. Was bedeutet jetzt dieser Schlüssel? Bedeutet es einfach nur, hey, ich habe eine weitere Bibelstelle, die finde ich gut und ich habe einen Schlüssel in der Hand und ich kann den anschauen? Oder bedeutet das, ich kann den irgendwo reinstecken? Das hat einen Rieseneffekt. Das wollen wir das nächste Mal machen. Was ist die Auswirkung von diesen Versen? Vers 18. Gott aber ist treu, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein ist. Und das stellt Paulus entgegen seinen geänderten Reiseplänen. Ja, meine Reisepläne ändern sich, aber Gott ist treu. Und schauen wir mal genau, Paulus sagt nicht, meine Pläne ändern sich, aber Gottes Pläne ändern sich nicht, das steht da nicht, sondern er sagt, Gott aber ist treu. Er stellt seine Pläne nicht den Plänen Gottes gegenüber, sondern er stellt seine Pläne dem Wesen Gottes gegenüber. Er hat hier eine sehr starke Formulierung, indem er das sagt, Gott aber ist treu. Ein Kommentator beschreibt hier eben, verwendet eine Beteuerungsformel und meint damit, er hat eine sehr gewisse, eine sehr standfeste, klare Aussprache. Gott ist treu. Und das steht eben gegenüber denen, meine Pläne ändern sich. Gott aber ist treu. Die Elberfelder vom Brockhaus Verlag fügt hier ein, Gott aber ist treu und sorgt dafür. Und bürgt dafür, sorgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein ist. Was bedeutet das, dass Gott treu ist? Was ist Treue? Dieses Wort Treue ist das Gleiche, das wir verwenden würden, wenn ich sage, ich glaube, und wenn ich Griechisch sprechen würde, würde ich das gleiche Wort wie hier für Treue verwenden. Also einmal, genau. Und dieses Wort bedeutet Vertrauen, Treue, Glauben, und das ist, wie Gott ist. Gott ist dem ich vertrauen kann. Gott ist der, dem ich glauben kann, der glaubwürdige Gott. Oder eben Gott ist der treue Gott. Und im Grunde sagt Paulus hier, das Wesen Gottes, es ändert sich nicht, es bleibt immer das Gleiche. Jakobus sagt in 1, Vers 16, dass bei Gott keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Bei Gott ist keine Veränderung, er bleibt immer und immer der Gleiche. Im Kontext von unserer Text hier bedeutet das, dass Gottes Pläne sich niemals ändern, im Vergleich zu denen von Paulus. Wenn Gott etwas verspricht, dann hält er es auch. Und dass Gott, dass Paulus hier das Wesen Gottes heranzieht, bedeutet, dass er die höchste Instanz anruft. Wir könnten sagen, Paulus sagt, Gott ist treu. Warum? Ich habe wissenschaftliche Untersuchungen gelesen, das Wort Gottes ist glaubwürdig. Dann würden wir sagen, okay, Paulus, schön interessant zu lesen, manche interessiert es vielleicht, aber das ist nicht das Wort Gottes, mit dem du argumentierst. Dann könnte Paulus sagen, Gott ist treu, denn, guck mal, die Verheißungen wurden verheißen und sie haben sich erfüllt im Neuen Testament. Das würden wir sagen, hey, das ist eine gute Argumentation. Aber Paulus sagt, Gott ist treu einfach nur, weil er in seinem Wesen treu ist. Und das, da sind wir uns einig, das ist das höchste Argument, das ein Mensch bringen kann. Im Umkehrschluss heißt es, wenn sich Gottes Pläne ändern würden, dann würde Gott aufhören, Gott zu sein. Ist das vorstellbar? Wenn der Schöpfer und der Halter dieser Welt aufhören würde, was würde passieren? Es würde alles aufhören, oder? Paulus sagt, das Versprechen Gottes, dass er seinen Plan einhält, ist an sich selber geknüpft, an die Existenz von allem. Daran können wir nicht rütteln. Merkt ihr, wie gewaltig und gewichtig Paulus hier argumentiert, indem das auf die Treue Gottes zu sprechen kommt. Er sagt weiter, Gott aber ist treu, dass, also mit der Folge, unser Wort an euch nicht Ja und Nein ist. In diesem Sinne, Gott sagt etwas. Im Alten Testament sagt er, ja, ich werde es so machen. Und dann plötzlich muss er sagen, Moment mal, mache ich doch nicht so. Das ist Ja und Nein. Vielleicht können wir es so verstehen, meine Aussage ist ja, ich tue das, und mein Handeln zeigt Nein. Widersprüchlich, oder? Und das ist nicht bei Gott. Das ist nicht im Wesen Gottes. Wie geht Paulus weiter? Schaut mal Vers 19, das erste Wort. Da steht ein Denn. Besonders bei den Paulusbriefen müssen wir darauf achten, wie verbindet Paulus seine Aussagen. Und dieses Denn zeigt uns an, Vers 19 begründet jetzt den Vers 18. Warum ist Gottes Wort unwandelbar? Weil, denn, Vers 19, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich, Silvanus, Timotheus, wurde nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Es ist ein bisschen verquickter Satz. Ich habe mir hier mal die Hauptaussage rausgeschrieben. Die Hauptaussage in diesem Vers ist, denn der Sohn Gottes wurde nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Lass uns Stück für Stück vorgehen. Was meint Paulus hier? Was hat Gottes Treue mit dem Sohn Gottes zu tun? Und warum schiebt Paulus diese Nebensätze ein? Guck mal, er schreibt hier, der Sohn Gottes, und er könnte aufhören, wir würden sofort wissen, wer es ist. Wer weiß, wer der Sohn Gottes ist? Ja, wissen wir, oder? Warum fügt er noch an Jesus Christus? Wir könnten noch sagen, Paulus, spar ein bisschen Tinte, dann kommt das weg. So, aber nein, vom Geist inspiriert, er muss schreiben, Jesus Christus. Warum? Er packt damit, mit dieser Benennung packt er das ganze Evangelium zusammen. Weihnachten, der Sohn Gottes wird Jesus Christus. Du wirst deinen Sohn gebären, du sollst ihn Jesus nennen. Was heißt Jesus? Jesus heißt, Gott ist Rettung. Das ist der Retter, der geboren wurde. Was heißt Christus? Christus, oder hebräisch Messias, deutsch Gesalbter, das ist der, der im Alten Testament verheißen wurde, ein Same der Frau, und der Same Davids aus Juda und so weiter, dieser eine, der im Alten Testament immer und immer und immer wieder verheißen wurde, der kommen sollte, um das Volk zu erlösen, das ist der Messias. Und dem, dass Paulus hier sagt, dieser Sohn Gottes ist der Messias, sagt er, dieser ist der, der das Heil, das im Alten Testament verheißen wird, erfüllt. Er bringt es zur Erfüllung. Wir sehen, wie in dieser Bezeichnung Sohn Gottes, Jesus Christus, dass Paulus das ganze Evangelium zusammenpackt und sagt, in ihm ist das ganze Evangelium, in Klammer, das Gott verheißen hat, zu dem er treu steht. Das ist dieser Sohn. Der wurde gepredigt von Paulus und Timotheus und Silvanus. Warum ist diese Bemerkung wichtig? Nicht nur vom Apostel, oder? Auch von Silas, Silvanus der gleiche, auch von ihm und auch von Timotheus. Timotheus übrigens war nicht mal ein richtiger Jude, war nur halb, nur seine Mom, sein Dad aber nicht. Von ihnen allen wurde es gepredigt, dieses Evangelium. Also wir können hier sagen, denn der Sohn Gottes, der das Evangelium erfüllt, wurde nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Das bedeutet, er wurde nicht Ja und Nein. Das, was wir vorher schon hatten. In Christus hat Gott nicht gesagt, oppala, mein Plan im Alten Testament geht gar nicht auf. So als ob Gott im Alten Testament oder vor Ewigkeit sich einen Plan fasst, im Alten Testament ihn offenbart und dann tritt Christus auf und er sagt, Vater, ich pack's nicht, können wir was ändern? Guck mal, du hast zwar geschrieben, er wird sündenfrei sein, ich pack's aber nicht, komm, lass uns doch da mal noch was ändern. Oder du hast geschrieben, ich soll am Kreuz hängen, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Vater, wirklich, komm, lass uns das doch ändern. Das ist nicht passiert, oder? Gott hat geplant in Christus, dass er auf diese Welt kommt, das Volk erlösen wird und zur Herrschaft kommt, oder? Und es ist so gekommen. In ihm war nicht Ja und Nein, sondern es heißt hier, sondern am Ende von Vers 19, sondern es ist in ihm das Ja geschehen. Dieser Text ist auch einer, der wichtig ist im Verständnis mit dieser Lehre, dass Christus gekommen ist, auf diese Welt den Juden das Heil angeboten hat. Sie haben ihn abgelehnt und dann hat Gott als Plan B die Heiden hinzugefügt. Was können wir sagen anhand von diesem Text? Ist das möglich? Ist das ein mögliches Verständnis? Schon hier verbietet sich's, oder Gott hat seine Pläne nicht geändert, auch wenn sie Christus abgelehnt haben, auch wenn sie ihn gekreuzigt haben. Das war Gottes Plan von Anfang an. Paulus sagt, da wollen wir ein bisschen genauer hinschauen, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Was heißt in ihm? Das haben wir uns angeschaut, in der Person Christi, das heißt in seinem Mensch, in seinem ersten Kommen, ist dieses Ja geschehen. Hier im Griechischen ist eine besondere Zeitform, die nicht allzu oft vorkommt, zwar ist das der Perfekt, das denkt man hier eher PH-Studenten, Perfekt ist doch ganz normal, im Griechischen ist es nicht so, da gibt es andere Zeitformen, die normal sind. Und diese Perfekt, diese Vergangenheitsform ist eine besondere Form und sie beschreibt ein Ereignis, das in der Vergangenheit abgeschlossen wurde, aber Auswirkungen hat bis in die Gegenwart oder bis in die Zukunft. Was für ein Ereignis ist das Ja Gottes, das in der Vergangenheit war aus Paulus seiner Sicht und Auswirkungen hat bis in die Gegenwart. Das ist das erste Kommen Jesu, oder? In der Vergangenheit. Paulus schreibt diesen Brief, da ist Christus schon lange wieder in den Himmel aufgefahren und das beschreibt hier, als er Mensch wurde, ich habe es mir alles aufgeschrieben, als er geboren wurde, als er auf dieser Erde vollkommen gelebt hat, als er gestorben ist, als er auferstanden ist, als er in den Himmel gefahren ist, als er den Geist ausgegossen hat, all das, das erste Kommen Jesu, ist dieser Zeitpunkt, wo Gott sein Ja dazugegeben hat. Da hat Gott gesagt, ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, Gott sitzt im Himmel, hat sein altes Testament vor sich, seine ganzen Verheißungen, all die Versprechen hat er gesagt, die mache ich euch Menschen. Und dann lebt Christus, oh, da steht was von Jungfrauengeburt. Jesus, Gott schreibt, ja, habe ich erfüllt. Da steht was von Flucht nach Ägypten, ja, habe ich erfüllt. Da steht was Rückkehr, ja, habe ich erfüllt. Da steht was versucht vom Teufel, ja, habe ich erfüllt und so weiter. All das, Gott schreibt überall sein ja, ja, passt, passt, habe ich erfüllt, habe ich erfüllt. Das ist Gott. Im ersten kommt Jesus, Gott sagt, ja, all das, was ich euch versprochen habe, ich hab's erfüllt. Hier ist das Ja geschehen in Jesus Christus. Es hat Auswirkungen bis in die Gegenwart, oder? Das werden wir nachher sehen, wenn wir hören und das Amen, das wir dazu sprechen. Das hat Auswirkungen. Dieses, was Christus getan hat, hat Auswirkungen bis heute für Paulus, für die Korinther, für uns hier im Bettringen. Noch eins zu Vers 19. Es ist ein Aktiv. Das Ja geschehen ist ein Aktiv. Die deutschen Übersetzungen tun sich schwer, das zu übersetzen. Ich kann es verstehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, Christus hat aktiv darauf hingearbeitet. Er hat nicht irgendwie so beiläufig, ah Gott, ich habe schon wieder was erfüllt, kann ich das können abhaken, sondern er hat aktiv, Vater, wen soll ich berufen? 12 hat sie von sich erbeten und hat es aktiv umgesetzt. Er ist aktiv zum Kreuz gegangen und so weiter, hat aktiv dafür gesorgt. Das ist das Werk des Herrn Jesus, was er vollbracht hat. Er sagt es in Matthäus 5, Vers 17, glaubt nicht, dass ich gekommen bin, Gesetz und Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das war sein Ziel, das war sein Bestreben, warum er auf diese Erde gekommen ist. Jesu Kommen war also das Ereignis, in dem Gott, so kann man zusammenfassen, sein Ja gegeben hat. Im Kontrast zu Paulus, ja, nein, Gott hat sein Ja gegeben. Das heißt, er hat all das erfüllt, was Gott getan hat. Das ist, was Gott uns durch diesen Vers 19 sagen möchte. Können wir 3 Stellen aufschlagen, die ich mir dazu aufgeschrieben habe, und zwar in Markus Kapitel 1. Ich denke, das sind alles Stellen, die uns einigermaßen bekannt sein dürften, die das untermauern, was wir hier stehen, dass Christus die Zeit erfüllt hat, dass er gekommen ist zu erfüllen. Markus 1, ich lese ab Vers 14, mir kommt es auf Vers 15 an, ganz am Anfang vom Dienst vom Herrn Jesus, sagt er, Johannes wurde überliefert, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium des Reiches Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jesus sagt, jetzt geht's los, die Zeit ist erfüllt und das Königreich, das Friedensreich, auf das ihr so lange wartet, jetzt ist ganz, ganz nah da. Tut Buße, glaubt an das Evangelium. Wir beginnen in Galater Kapitel 4. Das ist schon ein Weihnachtstext. Ich habe mir heute kurz überlegt, ich predige am 25., ob ich diesen Text nehmen soll. Da dachte ich, na, wahrscheinlich ungeschickt, Willi wird da eh drauf zu sprechen kommen zu seiner Zeit, wenn sich diese Zeit erfüllen wird. Aber ein kleiner Weihnachtstext heute schon. Galater 4, Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Als die Fülle der Zeit da war, da hat sich die ganze Zeit erfüllt, jetzt ist die Fülle da und Gott hat seinen Sohn gesandt, von einer Frau geboren und unter das Gesetz. Ich glaube, den dritten Text lassen wir weg. Gehen wir zurück in den Korintherbrief. Was haben wir bisher uns angeschaut? Paulus sagt, okay, meine Reisepläne haben sich geändert. Übrigens, das soll kein Vorwurf sein. Paulus schreibt hier, nicht, dass nachher jemand sagt, hey, ich ziehe den Paulus voll in den Dreck. Paulus sagt hier, ich habe es mit gutem Gewissen vor dem Herrn gemacht, diese Entscheidung. Aber es ist was dazwischen gekommen und er sagt ja auch, es ist gut, dass es so war. Aber seine Pläne haben sich geändert und Paulus sagt, aber Leute, vergesst nicht, Gott ist treu, da wird sich niemals was ändern. Und woher wissen wir das? Weil er den Beweis angetreten hat in Jesus Christus. Er hat erfüllt, was Gott verheißen hat. Das, was wir bisher wissen. Schaut mal Vers 20, das erste Wort wieder. Denn, Paulus begründet weiter, warum hat Christus Gottes Treue bewiesen? Warum? Warum ist Christus zu Gottes Ja geworden? Vers 20, und das ist unser Schlüsselvers. Denn so viele der Verheißung Gottes sind, in ihm das Ja, darum auch durch ihn das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Also Paulus begründet weiter und sagt, ja, Christus ist wirklich der Erfüller, denn so viele Verheißungen Gottes sind, in ihm ist das Ja. Im Grunde, er sagt es nochmal ähnlich, aber führt es nochmal aus, er hängt noch manches an. Was sagt er? So viele Verheißungen Gottes. Dieser Satz ist hier kein vollständiger. Das ist, wie es original im Griechischen steht, so viele Verheißungen Gottes. Wir müssten noch einfügen im Deutschen, es gibt oder sind oder sowas. Das machen dann die Übersetzungen auch. Warum schreibt Paulus einen unvollständigen Satz? Wenn ich Schüler von euch wäre, ihr würdet es mir wahrscheinlich ankreiden, nebendran G für Grammatik oder sowas schreiben, Ruben, du hast ein Wort im Satz vergessen. Warum macht Paulus das? Er darf das übrigens, er ist inspiriert, weil er einen Schwerpunkt setzen möchte. Er sagt, es kommt mir jetzt nicht auf die Zeitform oder sowas an, sondern Paulus sagt, ich habe hier einen Fokus. Es geht um die ganze Anzahl der Verheißungen. Es geht um dieses so viele Verheißungen Gottes. Darum geht's. Was bedeutet so viele? So viele, wir könnten es anders formulieren, alle, aber so viele unterstreicht nochmal, oder? Alle Verheißungen Gottes, jede einzelne. Und wir sehen, Paulus lässt sogar Worte aus im Text, um das zu unterstreichen. Es geht jetzt um alle Verheißungen Gottes. Nebenbei, wo finden wir die? Im Alten Testament? Das ist nur zum Teil richtig, oder? Wir finden sie auch im Neuen Testament. Wir finden sie in der ganzen Schrift. Altes und Neues Testament, das sind Gottes Verheißungen. Ich überlege mir immer wieder, wenn ich mir eine Bibel basteln dürfte, was würde ich mir hier vorne drauf schreiben? Die einen schreiben Elberfelder drauf, die anderen schreiben dann Schlachter drauf oder andere schreiben einfach die Bibel. Ich war ganz lange so Wort Gottes. Warum? Das drückt aus, dass ich das Gleiche wie Christus im Fleisch gekommen. Das Wort wurde Fleisch, das ist das Gleiche. Fand ich gut. Heute habe ich mir überlegt, sollte ich Verheißungen Gottes draufschreiben? Das würde stimmen, oder? Die Situation wird wahrscheinlich nie kommen, dass ich meine eigene Bibel basteln darf. Insofern ist nachher die Frage nicht relevant, was ich mir draufschreiben würde. Aber es würde stimmen. Verheißungen Gottes, was Gott hat, was er verheißen hat, was er versprochen hat zu tun. Ich habe mir im Vorfeld diesen Text auch rausgesucht, weil er für mich selber persönlich wichtig ist und auch für uns als Gemeinde. Im Hinblick gibt es besondere Verheißungen für das irdische Israel. Da gibt es eine theologische Richtung, die heißt, nennt sich Dispensationalismus, braucht ihr nicht lernen. Und ich habe gedacht, ja, jetzt, wenn ich diesen Text ausarbeite, ich möchte mich mit denen auseinandersetzen. Wie legen die diesen Text aus? Und ich habe mir einen Theologen aus Deutschland ein Buch von dem gekauft, der dies zu diesem Text hier geschrieben hat. Und ich habe mir angeschaut, wie erklärt er es? Wenn hier doch steht, alle Verheißungen gelten in Christus, und wenn wir in Christus sind, gilt es uns. Wie versteht der diesen Text? Und er stimmt zu und sagt, ja, hier geht es um alle Verheißungen Gottes. Aus der ganzen Schrift, das stimmt er zu. Aber er macht einen Unterschied und sagt, es gibt manche Verheißungen, die sind schon erfüllt. Und es gibt manche, die kommen in Zukunft. Und damit meint er, die treffen das irdische Israel, beziehungsweise er spricht vom Erstempfänger des Alten Testaments, damit meint er das irdische Israel. Und baut da eine Brücke rein und sagt, ja, guck mal, die einen hier und die anderen hier. Wir werden gleich diesen Text lesen und sagen und sehen, nein, in Christus gilt es allen. Ich möchte, dass uns dieser Text fest wird in uns und dass dieser Text uns kostbar wird und keiner uns diese Perle umschmeißen kann, möchte ich kurz hier drauf eingehen und sagen, warum ist eine solche Auslegung falsch? Zum einen, wir haben gesehen in Vers 19, Paulus sagt, das Ja ist geschehen in der Vergangenheit. Paulus sagt nicht, das Ja ist geschehen in der Vergangenheit und manches wird noch hier geschehen. Das sagt er nicht, sondern er sagt, es ist in der Vergangenheit. Und zum anderen werden wir in den Versen 20, 21, 22 sehen, dass diese Verheißungen in Christus sind. Schaut mal nochmal in Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes sind, in ihm ist das Ja. Und jetzt, was ist die Folge daraus? Darum auch durch ihn, das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Also alle Verheißungen, Christus macht den Kleber drauf, Ja, gilt. Und jetzt sagt er, und ihr nehmt es in Anspruch. Und er sagt nicht, macht den Kleber wieder runter und sortiert aus, die gehören euch nicht und manche davon dürft ihr in Anspruch nehmen. Das sagt er nicht, sondern er sagt, alle in Christus und wir sagen unser Amen dazu. Was auch immer Amen bedeutet, schauen wir uns gleich an. Schaut mal Vers 21. Der uns aber mit euch befestigt in Christus, der uns mit euch, also Paulus, Jude, Silvanus, Silas, genau, Timotheus, Mischling, darf ich so sagen, und die Korinther, da waren definitiv Heiden dabei. Er sagt, diese zusammen, wir sind in Christus. Stellt euch so vor in einem Bild, da ist Christus. Und Gott sagt, meine Verheißungen, dieses Schloss, Neuschwanstein, ich pack's alles in Christus rein, hier rein. Dann ist in Christus. Und jetzt sagt Gott, ihr seid in Christus und dürft euch in Christus bewegen. Das heißt auch in diesem Schloss, oder? Weil beides ist in Christus. Wenn aber Christus die einzige Voraussetzung ist, um Anteil an den Verheißungen zu haben, wie kann es dann sein, dass irgendwann mal noch aufdifferenziert wird, diese Verheißung gilt dir, diese Verheißung gilt dir nicht? Wie kann es dann sein, dass es Verheißungen gibt, die an einen Christen nicht gelten? Geht mal mit mir in Johannes 1, Vers 12 und 13. Samuel hat es in dieser Jahreshälfte mal ausgelegt. Ich möchte nochmal in diesem Kontext darauf hinweisen und schauen, was dort steht. Es gibt ganz klare Aussagen der Schrift, die sagen, hey, da gibt es keinen Unterschied, wo du herkommst, ob du Anteil an Christus hast oder nicht. Das ist alles eins, wenn du in Christus bist. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aufnahmen, denen gab er Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und jetzt werden die beschrieben, die nicht aus Geblüt oder aus Blut. Ich habe eine Übersetzung rausgesucht, die sagt, nicht aus natürlicher Abstammung. Und das meint es. Es spielt keine Rolle, welche Abstammung du hast. Es hat keine Rolle. Nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, also aus dem freien Willen, noch aus dem Willen des Mannes, sondern die aus Gott geboren sind. Das ist das Kriterium. Du hast Anteil an Christus, wenn du aus Gott geboren bist. Und dann können wir Johannes 3 lesen. Ich möchte noch eine Stelle aus dem Epheserbrief lesen. Hat mich diese Woche ein Freund darauf hingewiesen. Ich bin sehr dankbar für. Die macht es nochmal sehr, sehr klar. Der Epheserbrief in Kapitel 2 und Kapitel 3 beschreibt sehr ausführlich, dass Juden und Heiden zu einem neuen Menschen, zu einem Volk vereinigt wurden. Und dann schreibt Paulus in Kapitel 3, ich lese den Vers 6. Er sagt im Alten Testament, Vers 5, hat Gott was verborgen. Im Neuen Testament wird es offenbart. Was hat er offenbart? Dass die aus den Nationen Miterben seien und Mitverleibte, und jetzt schaut mal, und Mitteilhaber der Verheißungen in Christus Jesus durch das Evangelium. Wir sind Mitteilhaber der Verheißungen Christus im Evangelium. Wir haben Anteil an diesen Verheißungen. Versteht ihr, warum es so schwierig ist zu sagen, nicht schwierig, warum es so falsch ist zu sagen, das gilt dir, das gilt mir, das gilt den Heiden, das gilt den Juden? Als ob wir das Evangelium nennen, den Schatz, den uns Christus schenkt und sagen, wow, ich ziehe in Neuschwanstein ein, ach aber übrigens, das und das und das Zimmer bleibt zu, das hast du keinen Anteil daran. Obwohl ich Kind vom König von Neuschwanstein bin. Als ob ich das Evangelium nehme und reduziere, weil ich die Schönheit nicht ertragen kann. Und die Kritik daran ist, auch von diesen Menschen, dann berauben wir ja Israel an seinem Gut. Und wisst ihr was? Das Gegenteil ist der Fall. Ja, im Alten Testament wurde ihnen ein irdisches Land verheißen. Okay, das nehmen wir ihnen weg. Das ist richtig. Aber wisst ihr was? Wir geben ihnen einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und jetzt ganz ehrlich, was ist besser? Der Jude, der in Christus ist, der sollte doch dankbar sein für Christus, dass er die ganze Verheißung teilhat und nicht nur ein irdisches Land, das irgendwo ist und einen irdischen Tempel. Nein, er hat Christus. Ich würde sagen, wir berauben nicht die Juden, wir beschenken sie, oder? Und alle zusammen, wir beschenken sie. Was aber ist eine Verheißung? Wir haben uns angeschaut, gehen zurück zum Korintherbrief. Wir haben uns angeschaut, dass alle Verheißungen, wirklich alle, in Christus gelten. Und jetzt ist die Frage, was ist eine Verheißung? Das Wort, um das wir uns heute den ganzen Abend schon drehen. Das Wort verheißen, ich kann es übersetzen mit versprechen. Ich verspreche Eduard, dass ich ihn lieb habe, das habe ich sowieso. Oder irgendwie sowas, ich verspreche meiner Frau, dass ich sie auch noch viel mehr lieb habe und so. Ein Versprechen. Oder eine Zusage, was mehr oder weniger synonym zu gebrauchen ist. Das ist, dass Gott gibt ein Versprechen. Ja, ich werde das tun. Ich sage dir das zu. Und um welche Versprechen geht's? Wir haben diesen Begriff alle, beziehungsweise so viele. Das heißt, alle Zusagen Gottes, alles, was er in seinem Wort versprochen hat, einzulösen, das wird er tun. Lasst uns hier ein bisschen stehen bleiben, versuchen, das griffiger zu machen. Was bedeutet alles? Also, wie können wir es konkret machen? Es gibt verschiedene Ansätze, das zu beschreiben. Zum einen, wir können in Vers 21 und 22 lesen. Alle Verheißungen bedeutet unter anderem, der uns auch befestigt in Christus. Wir haben Sicherheit in Christus. Der uns gesalbt hat, ist Gott. Der uns auch versiegelt hat, der uns auch die Anzahlung des Geistes gegeben hat. Also sein Heiliger Geist, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist ein wichtiger Aspekt, den Gott mit allen Verheißungen uns gegeben hat. Da wird dann noch drauf eingehen, möchte ich da nicht so lang bleiben. Ein weiterer Aspekt, den ich beim Ausleger gefunden habe, ist, dass Paulus in den nächsten Kapitel diese Versprechen ausführt. Geht mal mit mir in Kapitel 7, Vers 1. Und dieser Ausleger sagt, wir haben hier eine Klammer. 1, Vers 20 und 7, Vers 1 bildet eine Klammer in diesem ersten Teil. Ich denke, kann man gut nachvollziehen, was er meint. Da steht, da wir nun diese Verheißungen haben, und er sagt, da haben wir eine Klammer, die alle Verheißungen, und dann rückblickend, wir haben diese Verheißung, und jetzt zieht er daraus Schlüsse, so lasst uns und so weiter. sagt, das, wir haben diese Verheißung. Und jetzt sagt, können wir annehmen, dazwischendrin gibt es diese Verheißung. Ich habe mir, wir werden es jetzt nicht lesen, Kapitel 1 bis 7 oder 1 bis 6, aber das könnt ihr mal zu Hause machen. Was für Verheißung Gottes stehen da drin? Ich habe mir die Mühe gemacht und manches rausgeschrieben. Kapitel 3, der neue Bund. Ein Teil von allen Verheißungen ist der neue Bund. Kapitel 4, Vers 6, vielleicht blättert ihr mit, dann könnt ihr kurz draufschauen. Eine neue Schöpfung, 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Die ein Teil der Verheißung ist, wir haben Anteil an der neuen Schöpfung. Wir haben ein Auferstehungsleben. Wir seufzen in diesem Leib und wünschen, begleitet zu werden mit einem neuen Leib. Ein neues Leben, eine neue Auferstehung. Wir haben Versöhnung mit Gott, 5 Vers 18. Alles aber vor Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat und so weiter. Wir haben das Opfer, das vollkommene Opfer von Herrn Jesus Christus, 5,21. Denn der Sünde nicht kannte, hat ihn für uns zur Sünde gemacht, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir haben Anteil am Opfer Jesu. Kapitel 6, Vers 2. Wir haben Anteil am Tag des Heils. Wir haben Anteil an der Endzeitbedrängnis, was Paulus hier schreibt. Komm, ich lese euch ab Vers 5. In Schlägen, in Gefängnissen, in Aufständen, in Mühen, das ja, haben wir, aber in all dem haben wir die Kraft zum Ausharren. Das ist eine Verheißung Gottes. Wir haben Anteil am neuen Tempel. Kapitel 6, Vers 16. Wir haben Anteil am neuen Auszug aus dieser Welt, wie aus Ägypten ausgezogen, so wie aus der Welt, Vers 17. Darum geht hinaus aus ihrer Mitte, sondert euch ab. Und Vers 18 möchte ich lesen, wir haben Anteil an der Beziehung mit Gott. Vers 18. Ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. All das, und es sind verschiedene Facetten, die wir alle zusammenfassen können unter das Heil Gottes, oder? Am Heil Gottes mit diesen 100 verschiedenen Facetten, das haben wir in Christus. Das ist, nehmt diesen Schlüssel, geht nach Neuschwanstein rein, schließt das erste Zimmer auf und da steht ein Bild, der gekreuzigte Christus und ihr wisst, das ist meins. Geht in das nächste Zimmer, da steht die vollkommene Gerechtigkeit. Im dritten Zimmer steht eine neue Schöpfung und so weiter. Daran haben wir Anteil, das haben wir in Jesus Christus. Paulus sagt in 2. Korinther 1, Vers 20, denn so viele Verheißungen Gottes, in ihm das Ja, das ist Ja, haben wir uns schon angeschaut, darum auch durch ihn das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Hier ist ein Vers 20, möchte ich noch fertig machen. Wenn die Schlachterübersetzung hat, wird lesen, in ihm das Ja und so auch das Amen. Oder in diese Richtung. Da gibt es im Griechischen verschiedene, gibt immer wieder, dass die griechischen Urschriften in Kleinigkeiten abweichen. Unter anderem an dieser Stelle, dass da ein Wort entweder fehlt oder ein bisschen umgeschrieben wird. Und das ist an dieser Stelle so. Und dann wird hier Ja und Amen gleichgesetzt. Ich denke aber, dass es besser ist, zu sagen, ja, und darum auch das Amen. Das bedeutet, ja, und dann gibt es eine Schlussfolgerung daraus. Und das ist dieser wirkliche Schatz. Was bringen uns all diese Verheißungen, was bringt uns dieser Schlüssel von Neuschwanstein, wenn ich da stehe und sage, boah, der ist so schön. Vielleicht ist er poliert, vielleicht ist er aus Gold und nicht nur, wie wir es kennen, verkratzt und mackig aus Stahl. Vielleicht ist er wirklich wunderschön, dieser Schlüssel. Aber er muss gebraucht werden, oder? Es bringt uns nichts, einen Schlüssel in der Hand zu haben, den wir nicht benutzen. Und dieser zweite Teil von Vers 20, der sagt uns, wie wir diesen Schlüssel gebrauchen. Er zieht dieses Darum, zeigt es an, was ist die Folge davon, von diesem Ja. Ich lese nochmal den zweiten Teil von Vers 20. Darum auch durch ihn das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Was ist Amen? Ich möchte zunächst mal hier dieses Wort Amen anschauen in diesem Vers. Wo kommt dieses Amen her? Was steht hier? Darum auch durch ihn, das Amen Gott zur Herrlichkeit durch uns. Also dieses Amen kommt durch uns. Das heißt offensichtlich, das Amen hat was mit uns zu tun. Es ist, weil es ein Wort ist, vermutlich sprechen wir es aus. Können wir uns mal so merken. Das Amen sprechen wir aus. Und wem gegenüber sprechen wir es aus? Was steht hier? Gott zur Herrlichkeit. Das heißt, wir sprechen es zu Gott hin. Also ein Amen zu Gott hin. Was meint er damit? Was meint er, dass wir ein Amen zu Gott sprechen? Es geht sicherlich nicht im Sinne von, ich sage irgendwie irgendwas und ihr sagt, ja, Amen, so. Und nickt es einfach ab. Das ist sicherlich nicht gemeint, oder? Aber stellt euch vor, nee, wir kennen das. Wir kennen das manchmal. Wir sind hier in der Gemeinde, die nicht enthusiastischen, oder? Da gibt es manche Gemeinden, die sind lebhafter in ihrer Emotion und so. Und dann hört man im Gottesdienst immer wieder Amen. Meine Schwester macht Entwicklungshilfe in Afrika. Bin sicher, die kennt das in ihrer Gemeinde, wo sie ist, öfter mal. Aber auch wir kennen das ab und zu. Dann wird ein Satz gesagt und dann kommt ein Amen. Und was meint diese Person, wenn sie Amen ruft? Wenn sie mit Freude Amen, was meint sie? So ist es, genau. Das ist doch ein Wow Gott, genau das ist es, oder? Wenn wir es ganz wörtlich übersetzen, wahrlich, gewiss, das geben die Wörterbücher an, das ist wahrlich, gewiss, ja, so ist es. Das ist dieses Amen. Es ist ein, Gott sagt eine Verheißung und wir sagen, Gott, genau das ist es. Oder andersrum, Gott, ich nehme das in Anspruch für mich. Gott, daran will ich mich festhalten. Das sei mein Fundament, das sei mein Glaube, das sei mein Reichtum, diese Verheißung. Dieser Text hier verbindet dieses Amen sehr eng mit Christus. Er ist das Ja und darum auch durch ihn das Amen. Es gibt in der Schrift zwei Stellen, und die möchte ich zur Erklärung heranziehen, die Gott als Amen bezeichnen. Die eine ist in Offenbarung, das wollen wir aufschlagen, Offenbarung Kapitel 3. Dort wird Jesus Christus als der Amen beschrieben. Und ich möchte mal mit dieser Perspektive, die wir jetzt gerade haben, auf diesen Text schauen, im Hinterkopf die Verheißung Gottes und wir nehmen sie in Anspruch. Kapitel 3, Vers 14, Offenbarung, Kapitel 3, Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Zunächst einmal, es fällt auf, treu, Gott aber ist treu. Ah, wir haben die gleiche Wortwahl. Es fällt auf, ich habe mir ein paar Punkte rausgeschrieben. Es geht um die Verheißung, oder? Gott sagt es Ja zu seinen Verheißungen. Und hier der wahrhaftige Zeuge, der wahrhaftig bezeugt. Es geht in beiden Zusammenhängen um das Heil Gottes, das er wirkt. Wir haben gesehen, ein Aspekt davon ist die neue Schöpfung. Die wird hier wieder erwähnt, oder? Der Anfang der Schöpfung Gottes, der Anfang der neuen Schöpfung. Und es geht bei den beiden Texten darum, dass Christus der Amen ist, dass Christus der Dreh- und Angelpunkt ist. Christus ist der Grund, warum wir Amen zu Gottes Verheißung sagen können. In diesem Sendschreiben geht es stark darum, ich werde gleich ein paar Verse lesen, dass Gott zu dieser Gemeinde sagt, hey, ihr denkt, ihr habt alles. Ja, wir haben eigene Kraft, wir sind reich. Und Gott sagt, ihr habt eigentlich gar nichts. Ihr habt keinen Reichtum, sondern in Christus habt ihr Reichtum. Guckt mal in Vers 17. weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts und nicht weißt, dass du der Elende und Jämmerliche und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, damit du reich wirst, und weiße Kleidung, damit du bekleidet wirst und ohne Schande und die Scham deiner Blöße nicht offenbar wird, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du es sehen kannst. Also er sagt hier, ihr denkt, ihr seid reich, wisst ihr, wo ihr wahren Reichtum herbekommt? Von Christus. Wisst ihr, warum ich mich für das Neuschwanstein-Bild entschieden habe? Unter anderem wegen diesem Text. Hier bekommen wir Reichtum von dem Gott, der Amen bedeutet. Ich möchte eine zweite Stelle aufschlagen in Jesaja 65. Das ist diese zweite Stelle, die Gott ausdrücklich als Amen identifiziert. Jesaja 65 ab Vers 16. Es ist ein Zusammenhang, so lange Aufschlag kann ich erzählen. Da sagt Gott, meine Knechte, ihr bekommt Segen. Und die anderen aber, die werden gerichtet werden. Es kommt so weit, Vers 16. Sodass wer sich im Land segnet, sich bei dem Gott der Amen segnen wird. Und wer im Land schwört, bei dem Gott der Amen schwören wird. Denn die früheren Bedrängnisse werden vergessen und vor deinen Augen verborgen sein. Vermutlich steht in eurer Übersetzung der Gott der Treue, beziehungsweise die Schlachter hat, meine ich, der wahrhaftige Gott oder sowas. Amen bedeutet treu oder wahrhaftig. Das ist die Übersetzung, die ich machen kann. Was sagt dieser Text? Wer sich im Land segnet, also Gott verheißt, es kommt eine Zeit, wer sich in diesem Land segnen wird, der wird bei dem Gott der Treue, bei dem Gott des Amens sich segnen. Der Kommentator erklärt dann, das meint das Gute, diesen Segen, den wir haben. Segen kann ich auch dann als Lobpreis, das, was ich rühme, das ist mein Gott, und zwar mein Gott, der Amen, der treue Gott. Ich rühme mich in der Treue Gottes. Da haben wir übrigens den treuen Gott aus 2. Korinther 1,18 wieder. Darin rühme ich mich. Weiter, ihr werdet schwören bei dem Gott der Treue. Das Schwören als Bild für, ich lege absolutes Gewicht in meine Aussage hinein. Lass uns so übertragen im Sinne von, das ist mein absoluter Halt im Leben. Das ist der Gott der Treue. Wenn dein Leben wankt, wenn Leid da ist, wenn du Kraft brauchst, das ist der Gott der Treue, der Gott des Amens. Daran halte ich mich fest. Warum? Warum kann ich mich an ihm festhalten? Schaut mal Vers 17, da kommt wieder ein Denn. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wieder der gleiche Kontext, oder? Eine neue Schöpfung. Warum ist Gott treu? Weil er sein Heil im neuen Himmel und neue Erde vollenden wird. Immer der gleiche Zusammenhang. Weil Gott sein Heil ausführen wird, haben wir Grund. Für Segen haben wir Grund, für Gewissheit und Standhaftigkeit in unserem Leben. Und genau das meint das Amen im 2. Korintherbrief. Komm, wir gehen zurück. Wenn wir sagen, alle Verheißungen Gottes, und wir sagen, und ich gebe mein Amen dazu, dann sagen wir damit, das ist mein Schatz, den ich in dieser Welt habe. Das ist mein Schatz. Und wir sagen gleichzeitig, das ist mein Halt, den ich habe. Darauf baue ich. Was ist der bringende Punkt hier, oder? An diesem Vers, das ist das, wo dieser Schlüssel für Neuschwanstein, wo dieser Schlüssel zur Schrift relevant wird. Hier, wie gehe ich damit um? Ich finde eine Verheißung und das wollen wir das nächste Mal ausführen. Ich habe mir überlegt, mache ich es heute? Zum einen die Zeit lang nicht, zum anderen, dann darf ich nächstes Mal nochmal wiederholen und das wird euch festigen hoffentlich. Aber ganz kurz, wir finden eine von diesen Verheißungen. Für mich zum Beispiel, ich schlage mir kurz auf, das war meine Verheißung heute für die Bibelstunde, wo ich Kraft geschöpft habe in Kapitel 4, Vers 7. Dann machen wir es doch. 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz, die Verheißung, das Evangelium, die Herrlichkeit Christi, in irdenen Gefäßen. Guckt mich an, ich habe sogar einen braunen Pulli an, nicht absichtlich. Damit die Überfülle der Kraft sei Gottes, damit die Fülle der Kraft von Gott kommt. Das war mein, wo ich hier unten saß, gesagt, Gott, Amen, das nehme ich für mich in Anspruch. Das ist meine Kraft, die ich habe, wenn ich auf die Kanzel gehe. Das ist meine Sicherheit. Meine irdische schwache Kraft kann weg. Und deine Kraft kommt von Gott, damit es Gottes Werk ist und nicht meins. Und wisst ihr, was die Folge von einem solchen Amen ist? Guck mal in Kapitel 1, Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes sind in ihm das Ja, darum auch das Amen, jetzt wissen wir, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Das ist, was Gott verherrlicht. Wenn ich hier hochkomme und sage, ich habe diesen Schatz in einem kräftigen Gefäß und jetzt geht's los, dann verherrlicht es Gott doch nicht, oder? Aber wenn ich sage, Gott, dein Schatz, deine Kraft ist meine Kraft, dann verherrlicht es Gott. Gemeinde, ein Leben aus den Verheißungen Gottes, diese in Anspruch zu nehmen, sagen, das ist mein Halt, das ist mein Gut in dieser Welt, das ist ein Leben, das Gott verherrlicht. Das verherrlicht Gott. Gib mal mit mir. Ja, geht mal mit mir in Römer 4. Vielleicht zeigen, dass das bei Abraham schon so war. Abraham hat Gott geglaubt und darin ihn verherrlicht. Ich möchte dort lesen, ab Vers 17. Römer 4, ab Vers 17. Also Gott sagt zu Abraham, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Das übrigens ist eine Verheißung. Ich habe dir eine Verheißung gegeben vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und es nicht sein ruft wie seiendes, der gegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat. Also der hat nichts in dieser Welt, nicht wie die Laodicea, er dachte nicht, dass er reich. Der wusste da und dann da, Gott, ich bin elend schwach. Ich bin 100-jährig, wie soll ich ein Nachkomme zeugen? Ich bin ohne was vor dir, Gott. Und ich habe keine Hoffnung. Und wisst ihr, was meine Hoffnung ist? Er hat gesagt, deine Verheißung ist meine Hoffnung. Vers 19. Und nicht schwach wird im Glauben, da er nicht auf seinen schon erstorbenen Leib sah, der schon 100 Jahre alt war, und das Absterben der Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben, schaut mal, Gott die Ehre gebend und so weiter. Er wurde gestärkt im Glauben, hat sich daran festgehalten, gegen Hoffnung, da war kein Schimmer von Hoffnung mehr. Und hat darin Gott die Ehre gegeben. Ist das nicht? Das ist Abraham. Und 2. Korinther 1, Vers 20 lädt uns ein, ganz genau so zu leben. In den Momenten, wo wir Schwachheit merken. Und glaubt ihr, wir haben überall Schwachheit, wir merken es nicht überall. Da das Amen zu Gottes Verheißung zu sagen, Gottes Verheißung zu suchen, zu erbitten und ihm da Amen zu sagen. Das ist, wie wir ein Leben zur Herrlichkeit Gottes leben können. Da fehlen noch zwei Verse. Diese zwei Verse, ich gebe einen kleinen Ausblick, die legen die Grundlage. Wie ist es möglich, so zu leben? Von uns aus? Nein, das kann man schon mal sagen, das ist nicht möglich. Wie ist es möglich? Vers 20 und 21. Darf ich zusammenfassen? Und dann bete ich und dann gucken wir das nächste Mal weiter. Paulus sagt, ich komme zu euch Korinthern. Aber seine Pläne mussten sich ändern. Und die Korinther, wie Paulus, du bist unzuverlässig. Und Paulus sagt, Moment, wir müssen hier was klären. Okay, ich habe meine Pläne geändert, aber wisst ihr, Gottes Wort, Gottes Zusagen werden sich nie, niemals ändern. Warum? Vers 19, ich habe sie in Christus alle erfüllt. Ich habe in Christus mein Ja dazu gegeben. Und das bedeutet, dass alle Verheißungen Gottes, die wir haben, dürfen wir in Anspruch nehmen, unser Ja dazu sagen und so zur Ehrlichkeit Gottes leben. Da fehlt noch manches in diesem, was ich jetzt gesagt habe. Da stellt noch die Frage, ja, wie ist das mit irdischem, mit sichtbarem Wohlergehen, mit körperlicher Gesundheit? Und solche Fragen können jetzt aufkommen. Gebt mir da eine Woche, okay? Die müssen wir noch anschauen. Wenn wir es jetzt hier einfach nur stehen bleiben würden, dann würde manches vielleicht schräg rauskommen. Da gebt mir noch eine Woche. Und nehmt die Verheißung Gottes in Anspruch, okay? Das ist euer Schlüssel, nicht zu Neuschwanstein, in die Schrift. Jesus Christus, danke, danke dir für diesen Text. Danke dir für diesen Schlüssel. Welch kostbares Gut wir haben. So viele Verheißungen Gott uns gegeben hat, so viele Versprechen Gott uns gegeben hat. Oh, wir dürfen Amen dazu sagen, Jesus. Und das bitte, das offenbare uns, was das bedeutet. Das mach fest in uns und dann bitte schenk's, dass wir das leben. Wahrscheinlich sind viele hier im Raum, der das Alltag ist. Dann können die wachsen. Aber für meine jungen Jahre, schenk's bitte, dass ich das lernen darf, dass wir alle gemeinsam es lernen dürfen, den Finger in dein Wort zu legen, sagen, Gott, du hast gesagt und ich glaube gegen Hoffnung auf Hoffnungen. So wollen wir für dich zur Herrlichkeit leben. Vater, danke dir für diesen so herrlichen Text. Bitte wirke dieses herrliche Werk in uns. Amen. Dann wünsche ich euch eine gute Woche.